Ja, herzlich willkommen zur 11. Folge des Corporate Sustainability Briefings. Und wie ihr vielleicht hier schon hört, werde ich, Alexandra, die ihr wahrscheinlich aus den anderen Briefings schon kennt, heute das Briefing ganz alleine machen. Maike liegt flach und wir haben uns entschieden, Old News is No News, und deswegen muss das Ding jetzt aufgenommen werden. Und ich werde versuchen, Maikes Rolle hier so gut ich kann zu erfüllen. Wir starten direkt rein, 15 Minuten wie immer, und los geht's mit den News des Monats April. Ja, und allen voran natürlich mit News aus Brüssel. Am 16. April wurde die sogenannte Stop-the-Clock-Richtlinie im Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist somit unter Dach und Fach und trat dann auch am Folgetag in Kraft. Und das bedeutet, dass die Anwendungstermine für die CSRD und die CS3D verschoben werden, um Unternehmen mehr Zeit zur Vorbereitung zu geben und natürlich auch den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Was das genau beinhaltet, wir verlinken das hier in den Shownotes. Bei der CSRD ist bei Welle 2, also große EU-Unternehmen, die Berichterstattung erst 2028, Welle 3, also börsennotierte KMUs, Berichterstattung erst 2029, und bei der CS3D ist die Frist für die Umsetzung in nationales Recht nochmal verschoben worden auf 2027. Und auch dort gibt es bei Welle 1, also Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und 1,5 Milliarden Umsatz, erst die Verpflichtung ab Juli 2028. Ja, die nächsten Schritte sind jetzt, dass die Mitgliedstaaten die Richtlinie in nationales Recht umsetzen müssen, und zwar bis Ende des Jahres. Mal schauen, ob das Deutschland dieses Mal auf die Kette bekommt. Und parallel werden ja die Überarbeitung der ISAS vorangetrieben und weitere inhaltlich wirklich tiefgreifende Änderungen an der CSRD und CS3D sind im Rahmen des Omnibus-Pakets natürlich in Arbeit. Da wissen wir aber noch nicht genau, was jetzt von den Ankündigungen wirklich dann auch umgesetzt wird. Da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden und hoffen natürlich, dass ja der dringende, notwendige Fortschritt in der nachhaltigen Unternehmensführung weiter auch von der EU vorangetrieben wird. So, kommen wir zur nächsten Nachricht. Das ist auch noch im Rahmen hier des Omnibus-Simplifizierungspakets. Und da hat die EU-Kommission jetzt die EFRAG damit beauftragt, die ISAS auf den Prüfstand zu stellen. Konkret soll EFRAG technische Empfehlungen für eine überarbeitete Version der ISAS entwickeln. Sie sollen sagen, welche Datenpunkte priorisiert werden sollen, also welche sind wirklich wesentlich und welche können weggestrichen werden. Die Komplexität soll reduziert werden und auch die internationale Kompatibilität, über die wir auch viel in den letzten Folgen gesprochen haben, soll sichergestellt werden, wie beispielsweise die Kompatibilität mit den Standards des ISSB. Genau, da hat der EFRAG oder die EFRAG jetzt bis zum 31. Oktober diesem Jahr Zeit, Vorschläge zur Umsetzung vorzulegen. Ja, dann gibt es noch News von den SBTIs, also der Science-Based Targets Initiative, über die wir ja auch schon gesprochen haben, ein bisschen kritisch. Und jetzt kommen ganz gute Nachrichten, denn sie haben kürzlich den Entwurf der Net Zero Standard Version 2.0 veröffentlicht. Und das ist wirklich ganz erfreulich, was man da lesen kann. Denn eine der wichtigsten Neuerungen ist, dass Unternehmen künftig verpflichtet werden, unvermeidbare Emissionen durch hochwertige CO2-Zertifikate auszugleichen, insbesondere in Scope 3. Neu ist also der Fokus auf umfassende Reduktion, Kompensation nur für Residualemissionen, also nicht vermeidbare Restemissionen, und nur hochwertige, überprüfbare Zertifikate werden anerkannt. Das bedeutet für Unternehmen, Reduktion ist ganz klar hier im Vordergrund. CO2-Kompensation darf nicht einfach als einfache Lösung, way out, dienen. Und die Auswahl des Zertifikats muss transparent und qualitätsgesichert erfolgen. Das finde ich sehr erfreulich, vor allem nach diesen großen Skandalen, die wir in den letzten paar Jahren auch hatten. Ja, der Entwurf befindet sich derzeit in öffentlicher Konsultation und die finale Version wird Ende 2025 erwartet. So, liebe Maike. Ja, Alex. So, ich mach nur Quatsch. Jetzt geht's weiter. Noch ein News, und das ist für mich aber auch der Fail des Monats. Und zwar am 9. April haben die CDU, CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag vorgestellt mit wichtigen Signalen für Unternehmen im Nachhaltigkeitskontext. Und ich könnte da über sehr, sehr viel sprechen, aber heute in meinem Fokus und auch für mich das Fail, mein geliebtes, heiß geliebtes Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Es wird abgeschafft und es wird ersetzt durch die europäische Richtlinie, also die CS3D, möglichst bürokratiearm, so der Wunsch. Und ja, wie es um die CS3D steht, wissen wir ja alle, ne? Omnibus Paket 1 und 2. Und wer nicht, der kann die vorherigen CSB-Folgen hören. Ja, die Absurdität dieses Vorhabens ist einfach mannigfaltig, finde ich. Es fängt damit an, dass ein Gesetz abgeschafft wird, das genau die gleiche Bundesregierung, also Schwarz-Rot 2021, als Minimalstandard gegen Ausbeutung und Umweltzerstörung in globalen Lieferketten auf den Weg gebracht hat. Und sie sagen, ja, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Aber auf eine Wettbewerbsfähigkeit zu setzen, die Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in globalen Lieferketten ignoriert, ist einfach, ja, sehr gefährlich und schadet ja auch Deutschlands eigenem Interesse, in meiner Meinung nach, an wirtschaftlicher Stabilität, an Vermeidung von Fluchtursachen, an Klimaschutz und so weiter. Ja, ich zitiere hier die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Was als Bürokratie verunglimpft wird, ist eine notwendige Regulierung gegen teils menschenverachtende Praktiken, die angewendet werden, wenn man das Kapital sich selbst überlässt. Ich weiß von vielen meiner Kunden und Projekte, dass die, als das LKSG auf den Weg gebracht wurde, da sich wirklich gut aufgestellt haben, dass da großartige Fortschritte passiert sind, faire Löhne, Gewerkschaften in den Produktionsländern. Es sind so viele gute Dinge passiert und deswegen verstehe ich absolut gar nicht, also ich verstehe natürlich die Beweggründe, aber finde sie sowas von, ja, bescheiden. So, liebe Maike, jetzt brauche ich mal was Aufmunterndes und du sicherlich auch in deinem Bettlein. Ich habe dir und natürlich auch den Zuhörerinnen des Briefings meinen neuesten LinkedIn-Crush mitgebracht. Und zwar, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Antoinette Weibel. Und ihr Content ist wissenschaftlich basiert und auf Studien aufgebaut, mit Humor und Klarheit aufbereitet und wirklich auf direkt Unternehmensebene anwendbar. Und ich finde großartig beispielsweise ihre Zusammenfassung des Papers Why CSR Isn't a Piece of Cake oder auch des Papers The End of ESG. Die verlinken wir hier beide in den Shownotes. Und ich gebe einfach mal ein Beispiel aus dem ersten, also Why CSR Isn't a Piece of Cake. Das sind zwei Wissenschaftler, Mintzberg und Marquez. Und die kritisieren in diesem Paper die gängigen CSR-Metaphern rund um den Kuchen. Also let them eat the cake ist ne, diese Profit-Only-Logik. Dann icing on the cake ist CSR als ja, PR und Philanthropie. Everyone gets a slice ist ja diese Stakeholder-Balancing-Geschichte. Also, ne, wir kriegen das schon hin, jeder verdient ein Stück Kuchen. Und dann noch having your cake and eating it too, also diese Win-Win-CSR-Fantasy. Und die verschleiern laut den Autoren strukturelle Widersprüche und erhalten den Status quo. Und statt Gleichmacherei oder auch diese Cake-Allegorien fordern sie ethische Urteilskraft, also verantwortungsvolles Wirtschaften, bedeutet, die einzelnen Interessen situationsbezogen abzuwägen und zu begründen. Und CSR-Slogans reichen einfach nicht. Es braucht konkrete Maßnahmen, ethische Führung, faire Vergütung, wirksame Regulierung, Kontrolle von Lobbyismus, Stärkung des gemeinnützigen Sektors und sektorübergreifende Zusammenarbeit. Und im Paper fasst die Antoinette sehr gut auch zusammen, wie ich finde, ist vor allem die Regulierung einfach entscheidend. Also ohne verbindliche Regeln bleibt echte Verantwortung meist unterlegen. Und es braucht echte Kooperation zwischen Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft, bei der Verantwortung nicht verwässert wird. Ja, da denke ich jetzt natürlich gut, dass die vielen guten Regeln und Regulierungen jetzt erstmal wieder eingetrimmt werden. Aber das ist ein anderes Thema. So, wir sind jetzt hier schon fast am Ende. Und zwar kommen wir zum Learning des Monats. Und hier musste ich mich gestern spontan nochmal umentscheiden. Eigentlich hatte ich nämlich das Learning des Monats schon unter Dach und Fach. Und zwar, dass deutsche CSRD-Berichte länger sind als nicht-deutsche. Und weitere interessante Fakten zu den ersten analysierten CSRD-Berichten. Einmal von Deloitte und einmal von Kirchhoff Consulting. Und das ist wirklich ganz spannend. Ich verlinke die zwei Studien hier. Da sieht man auch einfach weitere spannende Statistiken von diesen analysierten Berichten. Es kam dann aber meine Kollegin Julia um die Ecke und hat einen Artikel mit uns geteilt und parallel habe ich noch einen anderen Artikel gefunden und das ist dann doch tatsächlich mein Learning des Monats geworden. Und zwar eine neue Studie des Climate Traces Lab und der University of Cambridge und der Boston Consulting Group macht deutlich, Klimaschutz ist nicht nur moralisch, sondern auch ökonomisch geboten. Sie haben herausgefunden, dass wenn wir auf dem aktuellen Kurs bleiben, wonach es ja leider ausschaut und die globale Erwärmung bis 2100 auf 3 Grad ansteigt, verlieren wir bis zu 34% des globalen BIP, Bruttoinlandsprodukts. Und das entspricht dem Dreifachen der weltweiten Gesundheitsausgaben. Ja, Haupttreiber, die sie da identifiziert haben in dem Paper, sind Schäden durch Extremwetter, unterbrochene Lieferketten, steigende Kosten in der Landwirtschaft, Störungen in den Finanzmärkten und Produktivitätsverluste durch Hitzestress. Und die Studie zeigt, dass mit Investitionen von nur 1-2% des BIPs in Klimaschutz und Anpassung können 90% dieser Schäden vermieden werden. Jeder investierte Euro bringt das 5-14-fache zurück. So weit, so gut. Eine gestern in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie präsentiert einen neuen wissenschaftlichen Rahmen, der es ermöglichen könnte, die Kosten extremer Wetterereignisse, die durch den Klimawandel natürlich verstärkt werden, wissen wir alle, einzelnen Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie zuzuordnen. Und die Forscher nutzen ihre Daten, um erste Schätzungen regionaler wirtschaftlicher Verluste durch diese extreme Hitze zu liefern, die auf die Emissionen einzelner Unternehmen zurückzuführen sind. Und zwischen 1991 und 2020 verursachte extreme Hitze, die mit Emissionen von lediglich 111 Unternehmen in Verbindung steht, weltweit wirtschaftliche Verluste von schätzungsweise 28 Billionen US-Dollar. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber es ist sehr, sehr viel. Und allein auf die 5 größten Emittenten entfielen nach den Berechnungen davon 9 Billionen US-Dollar. Also von 28 Billionen, 9 Millionen US-Dollar auf diese 5 größten Emittenten. Und die sind BP, Gazprom, Saudi Aramco, ExxonMobil und Chevron. Und die Ergebnisse dieser Studie könnten eine bedeutende Rolle in laufenden und zukünftigen Gerichtsverfahren zur Klimahaftung spielen. Ja, wieso kombiniere ich jetzt beide Ergebnisse miteinander von diesen zwei Studien? Naja, zum einen, ne, der Return on Investment durch Klimaschutz und Anpassung ist einfach extrem hoch. Und wir sollten doch tatsächlich diese Übeltäter, also vor allem die Carbon Major, diese 5 kurierenden Emittenten, zur Kasse bitten. So einfach ist das, oder Maike? Was denkst du? Let me know in the comments. Okay, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Nächsten Monat feiern wir dann die 12. Folge vom CSB. Schön war's. Tschüss.